Jetzt schreien große deutsche Leitmedien plötzlich Rückzug. Ja, denn die große Spiegel-Story kollabiert gerade im Minutentakt. Die ARD musste bereits heimlich Korrekturhinweise veröffentlichen und Beiträge im Nachgang nochmal zurechtschneiden. Aber auch andere deutsche Medien haben jetzt im Nachgang einige Beiträge bearbeitet. Denn die angebliche Story rund um Colin Fernandes und auch Christian Ulmen fällt gerade so schnell wie die Beliebtheitswerte der deutschen Bundesregierung. Ach, und wo wir dabei auch gerade sind, natürlich Frau Hubig, die könnte jetzt auch durchaus nochmal Ärger bekommen. Denn nicht nur ihr Social-Media-Beitrag sorgt am Ende für Entrüstung bei deutschen Steuerzahlern, wo ja auch hier der Beitrag des Spiegels natürlich sichtbar war, sondern versucht sie jetzt auch deutsche Medien und natürlich hier Rechtsanwälte über ihren Pressesprecher einzuschüchtern. So zumindest der Eindruck, der gerade entsteht. Dann aber muss man auch sagen, die Panik in der linken Bubble ist anscheinend so groß, dass HateAid jetzt versucht hat, entsprechend ein Interview zu geben, um das Ganze zu retten. Das Lustige ist, das ist wohl eher ein Gefälligkeitsinterview gewesen, denn die wirklich kritischen Fragen wurden nicht gestellt. Denn die einzig wichtige Frage ist natürlich, die wir uns immer wieder stellen, bei einer steuergeldfinanzierten und auch grünen Vorfeldorganisation, würde HateAid auch Alice Weidel und Tino Chrupalla unterstützen? Oder verstößt das auch wieder gegen die Richtlinien, die aber natürlich man gern mit deutschen Steuerzahler finanziert sieht? Wir schauen uns die neuesten Entwicklungen an und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Und ja, anscheinend hat entsprechend das Eilverfahren, das jetzt natürlich hier die Unterlassungs, Verfahren, die jetzt eingeleitet worden sind, entsprechend hier vor dem LG Hamburg einige Medien nochmal mehr zum Umdenken gebracht. Denn an der Stelle ist es ja auch so brisant, dass jetzt hier zum Beispiel die Tagesschau Korrekturen unserer Arbeit jeden Tag jetzt entsprechend eine Korrektur durchführen musste hinsichtlich der Beiträge, die sie veröffentlicht haben. Damit aber nicht genug. Auch andere deutsche Medien haben jetzt ausweislich Apollo News entsprechend hier ganz klar ihre Berichterstattung im Nachhinein angepasst oder Transparenzhinweise natürlich durchgeführt plus ein, ich sag's mal eher, einen bösartigen Seitenhieb Richtung Spiegel durchgeführt. Hier heißt es jetzt bei Apollo News, mehrere Medien korrigieren nun ihre Artikel über die Anschuldigungen von Colin Fernandes gegen ihren Ex-Mann Christian Ulmen. Hier heißt es, die Zeit, die Süddeutsche Zeitung und Zeitungen der Funke Mediengruppe wie die Berliner Morgenpost und die WA Watz haben unter ihren Artikeln Transparenzhinweise veröffentlicht. Das als solches natürlich noch nicht ganz so schlimm. Man sagt, hey, Transparenzhinweise, aber was steht denn da so drin? Hier heißt es zum Beispiel, in früheren Versionen hätten sie Passagen veröffentlichen, die nahelegten, Christian Ulmen habe Deepfakes von seiner Ex-Frau veröffentlicht. Die entsprechenden Passagen habe man korrigiert. Na komisch, aber passt das dann noch mit dem Gesetz von Frau Hubig zusammen? Irgendwie so gar nicht mehr. Weiter heißt es nämlich hier ganz spannend. Damit machen die Medien deutlich, dass sie auf die schwammige Wortwahl des Spiegel hereingefallen sind. Colin Fernandes hatte den Vorwurf erhoben, Ulmen habe Aufnahmen von ihr verschickt, die ihr täuschend ähnlich sehen. Deepfakes erwähnte sie in dem Zusammenhang mit Ulmen nicht. Und jetzt vor allem der Punkt ist, und das ist, was ich auch schon immer wieder gesagt habe, es geht hier um den Eindruck. Und das ist vor allem auch spannend, wie übrigens Horizont, auch ein ganz spannender Account, unbedingt folgen auf X hier, das Ganze mal analysiert hat. Und zwar hier geht es mich auch um den Eindruck. Wenn du diese Titelstory siehst, du hast mich virtuell, dann ist es doch schon mal hier auch ganz klar, wenn man sagt hier, sie sucht seit Jahren diejenigen, die so weiter von ihr verschickten. Also man hat sich hier natürlich nicht im Text, wo es, glaube ich, 17 Mal drin steht entsprechend hier, dass das Wort Deepfake im Grunde im Text richtig verarbeitet, sondern man hat visuell hier mit dem Bild schon mal das Narrativ von Anfang an geschafft. Vor allem auch natürlich im Hintergrund so ein bisschen, fand ich auch ganz spannend hier mit Blick darauf, weil es hieß, einige haben dann geschrieben, es sieht schon aus wie so ein, 90er Jahre Horrorfilm, woher, wie gesagt, Herr Ulmen jetzt auch hier so im Hintergrund so ein bisschen, also sich so wie so ein Mörder unterwegs. Wie gesagt, nicht so, dass ich das unterstellen würde, aber dass der Eindruck so entsteht, so von hinten heraus. Und da haben wir diesen Satz gehabt, der auch Legal Tribune Online hier hatte. Und zwar, auch zahlreiche Medien und Influencer entnahmen genau dies zunächst im Bericht. Und hier ist es ganz spannend, um juristisch erfolgreich zu sein, müsste das LG Hamburg aber zum Schluss kommen, dass der Eindruck beim Lesen zwingend erweckt wird. Und jetzt sind wir mal nochmal dabei. Frau Hubig hat in ihrem Social Media Auftritt den Spiegelartikel dort liegen gehabt, gleichzeitig die entsprechenden 5 oder 6 Artikel entsprechend hier in ihrem Video eingeblendet, gleichzeitig auch ARD musste Korrekturhinweise, mehrere deutsche große Leitmedien wie Süddeutsch und so weiter mussten alle jetzt korrigieren bereits, weil sie auf diese Lüge hereingefallen sind. Oder, ich sag's mal nicht Lüge, auf diese Täuschung, um natürlich das Narrativ zu erstellen. Und das natürlich auch hier um entsprechend Hubig und der Fall Fernandes, wie das Justizministerium lügt und Journalisten einschüchtert. Wir haben ja auch schon berichtet über den Bericht durchaus hier von Herrn Baumfalk, einem Rechtsanwalt, was ich übrigens auch vergessen hatte, der selbst sagt, er ist Sozialdemokrat, wo er jetzt geschrieben hat, er hat Post aus dem Anton-Wilhelm-Amo-Straße erhalten. Hier dann der offene Brief an das Bundesjustizministerium. Und hier sind wir dabei, dass natürlich anscheinend hier nicht nur Herr Baumfalk Post bekommen hat, sondern auch weitere Journalisten hier, unter anderem, wenn ich es richtig gesehen habe, eine Weltjournalistin, die hier an der Stelle einen Kommentar veröffentlicht hat. Und das ist vor allem auch dann wirklich brisant, wo man ganz gesagt, naja, wenn an der Stelle natürlich man jetzt schon hier der Pressesprecher entsprechend so vorgeht, dann muss doch da wirklich was im Argen sein. Und das Richtige im Argen ist auch ein mehr als, ich muss sagen, peinliches Interview hier, nicht von Herrn Wienand an der Stelle, sondern von Hate8, das hat unseren schlimmsten Shitstorm ausgelöst. Naja, muss ich ganz klar sagen, don't go in the kitchen if you can't stand the heat. Jetzt mal fragen, ist das eigentlich jetzt frauenfeindlich, wenn ich diesen durchaus bekannten Spruch auf eine Frauenorganisation anwende? Ja, egal. Wir werden es sehen. Ganz klar ist aber, das Interview, ich habe es mir durchgelesen und ich muss sagen, es ist ein Gefälligkeitsinterview. So zumindest mein Eindruck beim Lesen dieses Interviews entstanden, weil wirklich wichtige Fragen nicht gestellt worden sind. Wie zum Beispiel, wie hoch ist der Anteil von Politikern und hohen Beamten? Dann vor allem auch so Fragen, wieso werden eigentlich auch Topverdiener wie Frau Neubauer und Frau Künast entsprechend hier unterstützt von Hate8? Also nur mal so, es ist eine, also ausweislich versucht man es immer sozusagen, eine Non-Government-Organisation, die große Anteile, ich glaube über 20% ihrer Einnahmen aus Steuergeldern bekommt, versucht man so darzustellen, man würde jedem kleinen Menschen helfen. Warum aber entsprechend immer wieder solche Top-Verdiener mitzunehmen? Frau Neubauer und Frau Künast dürften doch ausweislich ihre entsprechende natürlich hier monetären Situation durchaus natürlich eigens in der Lage zu sein, einen Rechtsanwalt entsprechend hier ohne die Unterstützung von Hate8 zu finden. Nur mal so, das sind so Fragen, die ich mir so stelle, die eben auch nicht in diesem Interview beantwortet sind. Vor allem aber auch natürlich die Frage, wie viele AfD-Personen hat man schon bei Hate8 unterstützt? Also nur mal so, die bekommen Steuergeld. Das sollte man dabei nie vergessen, weil dann hat man sich hier in dem Interview so ein bisschen auf die Satzung rausgeredet und sagt, naja, wenn jemand schon mal verurteilt ist wegen Hass und so weiter, sorry, aber das ist für mich völlig egal, das spielt keine Rolle. Das wäre ja genauso, als würde hier, auch mit Steuergeld finanziert, die Polizei sagen, nee, der Welt AfD, der Welt Grüne, den unterstützen wir jetzt nicht. Wenn man Steuergeld bekommt, dann bist du nicht mehr unabhängig. Dann bist du auch de facto eine entsprechende, keine Non-Government-Organisation, sondern eine Government-Organisation, vor allem dann, wenn du Steuergeld bekommst. Und das gilt für jeden. Und ich, wie gesagt, ich bin auch gegen Subventionspolitik, gegen alles. Kein Steuergeld für irgendwelchen Schwachsinn und auch für irgendwelche Unternehmensansiedlungen oder sonstiges. Braucht's nicht. Und jetzt kommen wir, wie gesagt, zum nächsten Punkt. Warum braucht es überhaupt Meldestellen? Das ist vor allem die Frage, die für mich immer wieder im Raum steht, wo ich sage, es braucht keine Meldestellen, allein deswegen, weil jeder zur Polizei gehen kann und dort eine Strafanzeige, einen Strafantrag stellen kann. Und vor allem auch, jetzt die spannende Frage, ja auch NGOs, sie müssen am Ende eine natürlich ganz klare Erfolgsstory haben. Wo ist die? Wo ist die Erfolgsstory entsprechend bei Hate8? Wo ist die Erfolgsquote? Also, weil das war ja auch was ich ganz spannend fand, was jetzt in letzter Zeit immer mehr aufkommt. Man soll das System Demokratie sterben genauer prüfen, nämlich hier mit Blick darauf, wie viele erfolgreiche Situationen hatte man und vor allem auch, wie viel kostet einer dieser Fälle wirklich? Weil ich habe mir mal da einige Berichte von solchen Meldestellen und auch von solchen Organisationen, NGOs angeschaut. Und ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist das ziemlich teuer, was dort gemacht wird. Teilweise 3.000, teilweise 5.000 Euro pro Fall, die man dort bekommt. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, Rechtsanwälte, ich habe 2 Rechtsanwälte gefragt, die auch, sage ich mal, in solchen Abmahngeschichten unterwegs sind. Und die sagen, das geht günstiger, das kostet teilweise bloß 500 Euro. Also, da muss man ganz klar sagen, hier ist vor allem, ich glaube, dass eher eine teure Umverteilung zu Lasten der deutschen Steuerzahler. Mein Eindruck. Und vor allem natürlich auch jetzt ganz spannend, wie verträgt sich, und die spannende Frage, weil fand ich auch im Internet ganz gut, wie verträgt sich die offizielle Rolle als Trusted Flagger mit dem Geschäftsinteresse, Verfahren zu initiieren? Gibt es da keinen Interessenskonflikt? Das haben wir auch gedacht so. Wenn ich im Großen und Ganzen hier, sag ich mal, schon derjenige bin, der dann monetär davon profitiert, übrigens auch die Personalausgabenquote von HateAid ist auch ein bisschen spannend. Könnte man sagen, durchaus gute Gehälter, die man da bekommt. Und dass natürlich alles hier immer häufiger entsprechend natürlich Fragen aufkommen. Und ganz klar ist, wir werden wahrscheinlich diese gesamte instruierte oder wie man es bezeichnen will, Kampagne erst im Nachhinein bewerten können. Wahrscheinlich erst in 1-2 Jahren, muss man auch ganz klar sagen. Erst dann wird man wahrscheinlich alle Fakten auf dem Tisch liegen haben, muss man auch ganz klar sagen, weil es ein dynamisches, entsprechendes hier laufendes Verfahren ist natürlich auch mit der Frage, wie wird das LG Hamburg entscheiden? Wie wird am Ende auch? Und ich sage es mal so, unschuldsvermutungstechnisch, Christian Ulmen, die Frage ist, was kommt am Ende raus? Lassen sich die Anschuldigungen alle beweisen? Das sind Fragen, die wir uns auch stellen müssen. Und vor allem auch am Ende, zumindest ein positiver Effekt, den das Ganze haben könnte, wenn diese Kampagne natürlich hier so nach hinten losgeht. Meines Erachtens ist das auch der Grund, warum das Justizministerium hier so panisch reagiert, weil man merkt, diese Kampagne ist völlig außer Kontrolle geraten und deswegen versuchen sich jetzt alle zu retten, weil HateAid jetzt hier im Fokus ist, weil das Justizministerium sagt, oh mein Gott, die sind uns auf die Schliche gekommen, wir wollen ein Deepfakes-Gesetz auf den Weg bringen, was aber am Ende keine Basis hat, weil alle Gesetze, wie zum Beispiel auch bei der Frau Krone, schon anwendbar sind, aber eben nicht für, sag ich mal, ein 188 StGB auf Steroiden, was ich auch schon gesagt habe, und man sagt, man möchte hier das Ganze weiter ausbauen, die Meinungsdiktatur. Und da kann man ganz klar sagen, das wird noch amüsant und in 1-2 Jahren werden wir wissen, was am Ende wirklich die Wahrheit war. Aber ganz spannend ist schon, der Eindruck und das Geschmäckle ist schon da, wenn immer mehr deutsche Medien jetzt langsam Rückzug rufen und, sag ich mal, vielleicht die juristischen Abteilungen gesagt haben, Leute, ihr müsst da auf die Bremse treten. Das, eine juristische Prüfung, könnte es nicht standhalten.